Miteinander. Herzlich willkommen auch von meiner Seite her zu dem Gottesdienst. Das ist der dritte Gottesdienst in unserer Serie, die wir machen. Für die, die heute das erste Mal da sind und für die Gäste, die da sind. Wir sind gerade mitten in einer Gottesdienstserie zum Thema, warum ich gern Christ bin. Wenn schon zweimal über Themen nachdenkt, die mit dem christlichen Glauben zusammenhängen, warum ich begeistert bin von der Bibel. Ich habe Frank gefragt, hast du das überbringen können, was du wolltest? Und er hat mir gesagt, ja, er glaubt schon. Und auch letztes Mal hat mir jemand gesagt, als ich gefragt habe, wie ist der Gottesdienst war, hat mir jemand gesagt aus der Gemeinde, das hat mich so begeistert, einfach das neu zu entdecken. Beten ist nicht langweilig, Beten ist nicht irgendein Seich, sondern Beten ist ganz, ganz etwas Gutes. Und auch heute werden wir wieder nachdenken über ein Thema, das mit dem Glauben zusammenhängt. Warum ist das so wichtig? Warum ist mir und dem Frank diese Serie so wichtig? Der Nehemia sagt im Nehemia-Buch im Alten Testament, Kapitel 8, Vers 10, Freude am Herrn ist unsere Stärke. Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das ist das, was uns stark macht. Freude an Jesus, Freude an der Erlösung, Begeisterung über all dem, was wir als Christen haben. Aber die Kraft und die Stärke, die Freude, die kann uns geraubt werden. Die kann uns genommen werden. Begeisterung am Glauben, an der Erlösung und allem, was mit dem christlichen Glauben zusammenhängt, die kann man tatsächlich verlieren. Und das kann ganz, ganz schnell gehen. Gründe dafür sind unterschiedlich. Beim einen sind es unbeantwortete Fragen, die dazu führen, dass der Glaube plötzlich unattraktiv scheint. Andere, die sind einfach frustriert und ernüchtert darüber, wie sich das Bodenpersonal Gottes, Christen mitunter verhalten. Ich hatte gerade letzte Woche so eine Woche gehabt. Also ich glaube, letzten Sonntag hätte ich die Predigt, die ich heute halte, nicht unbedingt müssen halten. Ich war so richtig frustig. Mich hat alles angeguckt, von zuoberst bis zu unterstem Mittwoch. Ich bin dann hierher gekommen. Es war gerade ein Real-Life-Kurs am Abend. Und ich bin hierher gekommen und der Frank hat mich gefragt, wie geht es dir? Und dann konnte ich mal meine Seele leeren, meinen Frust abladen. Der Frank war halt dann ein bisschen der Abfallkübel, der alles abbekommen hat. Aber hat mir zugelassen, hat mich angehört. Hat mich angelächelt dabei, so die ganze Zeit, so wissend hat er mich angelächelt. Und ich habe mich so verstanden gefühlt, es hat mir so gut getan. Und dann, als ich dann am Donnerstag, einen Tag später, mit einer Grippe im Bett gelegen bin, habe ich dann gewusst, warum es mir so schlecht gegangen ist. Bei wieder anderen sind es nochmal ganz andere Gründe, die dazu führen, dass der Glaube irgendwie einfach den Pupp verliert. Ich weiß auch nicht. Aber es ist eine Tatsache, immer mehr Menschen wenden sich ab vom Glauben. Das ist eigentlich ein Phänomen, das wir bis jetzt in den letzten Jahren eigentlich sehr stark die beiden Volkskirchen davon betroffen waren. Aber immer mehr ist das auch ein Phänomen, das wir uns als Freikirchen damit auseinandersetzen müssen. David Kinnaman, er ist Leiter vom amerikanischen Meinungsforschungsinstitut Barna, hat jetzt gerade in einer Studie herausgegeben mit dem Titel «You lost me», «Du hast mich verloren». Why young Christians are leaving church. Immer mehr Leute verlassen die Gemeinde. Tragisch. Immer mehr Menschen, die mal begeistert mit Jesus unterwegs waren, haben ihr Feuer verloren. Und die Frage ist, wie findet man das Feuer wieder? Wir messen uns ganz sicher nicht an, euch definitive Antworten auf diese Frage zu geben, Frank und ich. Aber wir wollen euch zumindest mit dieser Serie reinnehmen in die Antworten, die wir beide für uns gefunden haben. Und wo uns durchträgt in so Situationen, wo wir auch manchmal in der Gefahr stehen, die Freude an Jesus zu verlieren. Heute Morgen möchte ich mit euch darüber nachdenken, warum dass ich begeistert bin von der Gemeinde. Im Moment bin ich gar nicht begeistert vom Beamer, weil er nicht so tut, wie ich will. Ich drücke und drücke. Jawohl, also. Und ich habe den Morgen nicht überschrieben mit dem Thema, warum ich begeistert bin von der Gemeinde. Weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, das Thema, warum ich begeistert bin von der Gemeinde, da macht es bei mir schon Jetzt kommt ja wieder alles, was ich schon weiss. Dass man in die Kirche gehen sollte am Sonntagmorgen und dass es doch wichtig ist, verbindlich irgendwo sich drin zu geben und bla bla bla. Darum habe ich dieser Predigt gesagt, warum ich Kirche cool finde. Tönt doch schon viel besser, oder? Tönt schon viel besser. Es geht eigentlich ums Gleiche. Das verrate ich jetzt nicht, aber warum ich Kirche cool finde. Schaut, ganz viele Leute finden Kirche oder eben Gemeinde alles andere als cool. Im Gegenteil. Kirche gilt als antiquiert, als rückständig und langweilig. Jemand hat einmal gesagt, die Kirche gibt auf Fragen von gestern Antwort, auf Fragen von heute, die Kirche gibt auf Fragen von heute Antworten von gestern im Stil von vorgestern. Hat etwas, ganz oft. Und da meine ich jetzt nicht speziell die Volkskirche damit, sondern da meine ich allgemein, was es so in der kirchlichen Landschaft rum ist, auch uns. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt seit 26 Jahren Christ, bin seit 18 Jahren Pastor. Ich habe ein ganz anderes Bild von Kirche. Für mich ist Kirche immer noch die coolste, die atemberaubendste Organisation, die es auf der ganzen Welt gibt. Und zwar, weil ich da in der Kirche, weil ich in der Gemeinde zuerst Menschen gefunden habe, die mich annehmen, so wie ich bin, trotz all meinen Fehlern. Und das ist mein erster Punkt heute Morgen. Warum ich, der Dani, warum ich Kirche cool finde. Weil hier Menschen sind, die mich so nehmen, wie ich bin. Ich habe mit 14 zum Glauben an Jesus gefunden. Aber anstatt dass sich mein Leben, wie man es vielleicht erwarten würde, von dem Moment an besser geworden wäre, dass es aufwärts gegangen wäre mit mir, ist es genau anders gegangen. Nach der besten Entscheidung von meinem Leben, nämlich mein Leben mit Jesus zu leben, habe ich die schlechteste Entscheidung getroffen von meinem Leben. Ganz einen Haufen schlechte Entscheidungen. Und die Jahre, die folgenden 4 Jahre, sie waren nachher geprägt von Absturz, von Alkoholexzess, von Drogen. Und tief in diesem Sumpf hinein bin ich irgendwo gelegen. Und die Annahme, die ich am Anfang bei meinen Drogenkollegen gefunden habe, die hat sich ganz schnell mal in plumpen Egoismus verwandelt, wo jeder nur noch für sich selber geschaut hat und sich selber der Nächste war. Am Anfang war das eine ganz, ganz eine coole Zeit. Wir waren eine eingeschworene Clique, wir hatten es gut miteinander, wir haben alles teilt miteinander. Es ist so richtig Flower Power, 68er, Woodstock-Feeling hat da geherrscht. Das war so der Spirit in unserer Gang, die wir da hatten. Aber das ist ganz, ganz schnell verblasen. Und irgendwann bist du wie verwacht und ich habe gemerkt, das ist nicht da, was ich will. Mit 18 bin ich innerlich in meinem Herz auf dem Tiefpunkt von meinem Leben angekommen. Und habe mich erinnert an das, was ich 4 Jahre vorher mit Jesus erlebt habe. Und habe einen Neuanfang gewagt mit Jesus. Ganz fest dazu beigetragen hat ein junges Mädchen, eine wunderschöne Frau. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ein Engel, wo ich mich überschwänglich in sie verliebt habe. Heute ist sie meine Frau. Das ist die da vorne mit dem roten Kopf. Ja, ja. Also sie hat ganz fest dazu beigetragen. Und wir haben dann zusammen eigentlich als junges Bärli, wo wirklich völlig nichts gewusst hat, wir haben irgendwo Anschluss gesucht an eine Kirche. Wir sind zuerst in eine katholische Kirche, weil Claudi von Haus aus katholisch ist. Und ich bin ja reformiert aufgewachsen und hatte den Eindruck, das wird wahrscheinlich etwas sein wie der reformierten Kirche auch. Und habe dann gemerkt, die Liturgie, der ganze Ablauf der Messe, das ist mir völlig fremd. Ich sage nicht, es ist schlecht, aber mir war es total fremd gewesen. Ich konnte einfach gar nichts anfangen. Auf das Mal zum Beispiel mit im Gottesdienst, auf das Mal, sind alle wie auf Kommando aufgestanden. Nur ich nicht. Und wo ich aufstehen wollte, sind alle abgehockt. So in dem Stil. Ich einfach nicht gewusst, wie läuft es da, wie funktioniert das in dieser Kirche und so. Und wir haben dann gemerkt, irgendwo, wir müssen zusammen eine Gemeinde suchen. Ich habe die FGRinne gekannt. Noch aus der Zeit raus, hier mit 14, als ich Jesus kennengelernt habe, ein paar Leute kamen dort und gesagt, komm Claudi, wir gehen mal dort hin. Ich kenne da Kirche, so freie Kirche, komm, wir gehen dort mal hin. Und so ist es gekommen, dass irgendwann an einem Sonntagmorgen wir zwei vor dieser FG gestanden sind. Ich, ein wilder Typ mit langen Haaren, da hatte ich noch Haare gehabt, und lang sind sie auch gewesen. Claudi, ein Scheidungskind, das irgendwann mit 16 Jesus kennengelernt hat, aber daneben hat Claudi nichts gewusst. Das war gerade alles. Jesus hat dich lieb und ist für dich gestorben. Aber mehr haben wir beide nicht gewusst. Und so sind wir vor dieser Kirche rausgestanden, an einem Sonntagmorgen. Wir waren am 9. schon dort. Ich habe gemeint, der Gottesdienst fängt am 9. an. 9:30 ist losgegangen. Und dann ist irgendwann ist dann mal einer rausgekommen und hat uns dann auch angequatscht. Was wollen ihr zwei da? Weil, was machst du, wenn du vor der Kirche wartest? Ich habe schnell eine Zigarette geraucht, noch ein zweites geraucht. Der Töff ist um die Ecke gestanden. Ich habe die Lederhosen angehabt, knalllang, Lederjacke, lange Haare. Claudi mit dem Wullenpulli und dem Halstüchli. So sind wir vor dieser Gemeinde rausgestanden. Offensichtlich, der Mann, der auf uns zukommt, ist auch ein Stück überfordert mit uns. Was sind das für zwei? Wo kommen die her? Was wollen die da? Und ich vergesse nie, wie an dem Morgen, wie wir begrüßt worden sind von der Frau vom Pastor, Christine Jungen. Vor dem Gottesdienst war es das Gebet. Die Leute waren schon am Betten und nach dem Gebet ist sie rausgekommen und hat uns begrüßt. Und Christine kommt aus der Tür raus, stürzt auf mich zu und sagt: Dani, bist du da? Was machst denn du da? Sie fragt mich, was machst du da? Völlig entgeistert. Und ich sage ihr, ich komme zum Gottesdienst, Christine. Ich habe einen neuen Anfang mit Jesus gewagt. Und Christine nimmt mich in den Arm, brüllt und zeigt mir unter Tränen, wir haben 4 Jahre für dich gebetet, Dani. 4 Jahre. Herzlich willkommen. Wisst ihr, das ist wahrscheinlich bis heute eines der prägendsten Erlebnisse, die ich in meinem Leben gemacht habe. Mit Chile. Dass ich so bedingungslos, vorbehaltlos und uneingeschränkt angenommen werde. Einfach so. Trotz all dem, was in meinem Leben passiert ist, und das war ein offenes Geheimnis, das haben die Leute gewusst. Trotz all dem, was mein Leben bis zu dem Moment prägt hat. Und ich denke, genau um das geht es in der Chile. Das soll Chile sein. Ein Ort der Annahme, ein Ort, wo Menschen kommen und merken, da bin ich angenommen, da darf ich einfach sein. Da fragt niemand, was in meinem Leben passiert ist, sondern da sagen die Leute herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Der Paulus sagt im Römerbrief im Neuen Testament, im Kapitel 15, Vers 7, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Nehmt einander an, akzeptiert einander so, wie Jesus dich akzeptiert hat. Wisst ihr, mir war klar, dass Jesus mir vergeben hat und dass er mich angenommen hat, trotzdem, was vorgefallen ist in meinem Leben. Das habe ich gewusst. Aber so richtig bewusst worden, so richtig glauben können, habe ich das erst in der Kirche. Weil ich da Menschen gefunden habe, die mir gegenüber das auch gelebt haben. Die mir das handfest gezeigt haben. Christus hat dir vergeben, darum vergeben wir auch. Christus hat dich angenommen, weil wir nehmen dich an. Und sie haben das darum machen, weil sie sich bewusst waren, dass sie genauso wie ich das tiefst von der Vergebung und von der Annahme, die Jesus ihnen gegenüber hat, leben. Und schaut, das macht die Gemeinde so cool. Weil da Menschen zusammenkommen, die sich bewusst sind, wir leben alle aus der gleichen Quelle. Und ich verrate euch etwas. Vielleicht habt ihr das nicht gewusst. Aber ich sage es euch jetzt. Ihr habt alle Dreck am Stecken. Ihr alle. Ja, müsst nicht lachen, das ist tot ernst. Ihr habt alle Dreck am Stecken, jeder Einzelne von euch. Und wisst ihr was? Ich auch. Ich auch. Aber spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Weil Jesus uns vergeben hat. Kein von uns ist besser als der andere. Kein von uns muss von sich meinen, er sei ein bisschen mehr als der andere. Wir sind alle genau gleich. Wir leben alle aus der gleichen Quelle und wir stehen alle unter dem gleichen Kreuz. Wir leben alle aus der bedingungslosen Erlösung und Annahme, die Jesus uns schenkt. Da ist kein besser, da ist kein mehr oder weniger wert. In Gottes Augen sind wir alle gleich. Wir sind alle begnadigte Sünder. Das sind wir. Begnadigte Sünder. Und das ist es, was die Gemeinde so stark macht, so cool macht, dass sich da Menschen treffen, die sich um eine gemeinsame Mitte versammeln, um Christus. Wo sein Leben am Kreuz für uns geht, für jeden von uns. Für mich, aber auch für den links und für den rechts von mir. Und im Fall, Christus hat sein Leben auch gegeben für den, den du überhaupt nicht cool findest. Auch für den, der dir stinkt in der Gemeinde. Auch für den, wo du sagst, leck, mit dem müsste ich im Fall nicht in die Ferien. Für den ist Jesus auch gestorben. Und weißt du was? Jesus hat den genau gleich lieb wie dich. Nicht mehr und nicht weniger. Genau gleich lieb wie dich. Jesus hat auch den lieb, der ganz neu, vielleicht zum ersten Mal in die Kirche kommt und noch gar nichts davon weiss, dass das Opfer von Golgatha auch ihm gilt. Schaut, damit wir das nie vergessen, hat Jesus uns sogar ein eigenes Zeichen dafür gegeben. Das Abendmahl. Wo wir gemeinsam die Erlösung bestaunen und feiern. Ganz bewusst als Kollektiv. Habt ihr schon mal, Habt ihr schon mal einen Laienabendmahl gefeiert? Könnt man ja auch allein, oder? Das könnt man doch. Ich meine, immerhin ist ja Jesus für mich gestorben. Für mich. Das heisst, ich könnte doch auch ganz allein Laienabendmahl feiern. Dann könnte ich nämlich auch Wein nehmen und keinen Traubensaft. Und erst noch ein Rechtsglas. Nicht so die kleinen Dingsli da, oder? Das geht nicht. Ihr Lieben, probiert mal allein Abendmahl feiern. Feiert mal allein Abendmahl daheim. Macht das. Ihr werdet merken, das funktioniert nicht. Abendmahl kann man nicht allein feiern. Abendmahl kann man nur im Kollektiv feiern. Weil Jesus ist für uns gestorben. Der Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, wer nun unwürdig vom Brot isst und vom Kelch trinkt, der wird am Leib und Blut des Herrn schuldig werden. Der Text wird ganz oft vorgelesen, wenn wir Abendmahl feiern. Aber ich glaube, viele von uns verstehen den Text komplett falsch. Er wird in der deutschen Bibel schlecht wiedergegeben. Unsere deutschen Bibelübersetzungen geben den griechischen Text da sehr missverständlich wieder. So als ob man, wenn man unwürdig wäre und gleich Abendmahl nehmte, etwas falsch machen würde. Aber das ist nicht das, was der griechische Text sagt. Der Text sagt nicht, wer unwürdig ist und vom Brot und vom Wein in, der macht sich schuldig, sondern wer auf unwürdige Art und Weise isst und trinkt, wer in der falschen Haltung daran angeht, der wird schuldig. Bei den Korinther hat die unwürdige Haltung darin bestanden, dass sie einander verachtet haben in der Gemeinde. Dass Streit, Spannungen und Spaltungen in der Gemeinde da sind. Und die einen auf die anderen runtergeschaut haben. Und die einen denken, wir sind dann schon noch ein bisschen besser als die anderen. Und wir sind dem Herrn schon noch ein bisschen näher. Und wir haben schon noch ein bisschen mehr Recht als die anderen. Oder eben, um es mit dem Thema vom Punkt zu sagen, sie haben den anderen nicht angenommen, wie Jesus sie angenommen hat. Ihr Lieben, wo Christen zusammenkommen und die Annahme untereinander fehlt, wo wir die Annahme untereinander einander verweigern, da werden wir schuldig in der Kirche. Da machen wir uns schuldig. Da werden wir schuldig am Leib vom Herrn, an der Gemeinde. Und da werden wir schuldig am Blut vom Herrn, das er vergossen hat, auch für den anderen. Das gilt ganz besonders dann, wenn wir Abendmahl feiern. Weil uns Abendmahl daran erinnert, Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Nicht für mich. Bei uns hier im Gwatt machen wir es ja so, dass wir das Abendmahl durch die Reihe gehen. Das hat den grossen Vorteil, dass in der Regel nicht jemand neben mir sitzt, wo mir nicht so passt. Oder? Beim Abendmahl. Ja, ihr könnt euch ja aussuchen, neben wem ihr hocken wollt. Am Sonntagmorgen. Ich nehme mal an, schaut mal schnell links und rechts schauen. Neben euch hockt jemand, der euch passt. Wenn es nicht so ist, wäre es jetzt ganz blöd heute Morgen. Okay. Also das ist beim Abendmahl ist das sehr gäbig, oder? Weil ich kann davon ausgehen, der mir das Tablet mit dem Kelch und mit dem Brot nachher gibt, das ist einer, der mir passt. Und der nächste, den ich ihm nachher so weiterreiche, das ist dann auch wieder einer, der mir passt. Zwisch machen wir es anders. Zwisch stellen wir vorne zwei Tischli auf. Und die Leute kommen nachher führen. Das könnte man hier auch machen, ist logistisch einfach ein eine Herausforderung. Aber zwischen geht es ein einfacher, weil der Saal grösser ist und noch nicht ganz so viele Leute da sind. Also die Leute kommen führen. Und der grosse Vorteil von dem ist, du kannst nicht kontrollieren, wer mit dir zusammen gleichzeitig an dem Tisch steht. Das kannst du nicht kontrollieren. Unter Umständen steht einer gegenüber. Und dann nimmt genau an den vom Brot, wenn du auch vom Brot nimmst. Und da ist vielleicht einer, wo du denkst, da ist so ein Geuch. So ein Nol. Den mag ich überhaupt nicht. Und dann nimmt vielleicht einer vom Traubensaft, genau den, wenn du annimmst. Und du denkst, wie die wieder angelegt ist. Die passt mir überhaupt nicht. Aber wisst ihr was? Die nimmt im gleichen Moment vom gleichen Brot und vom gleichen Traubensaft wie du. Weißt du wieso? Weil der gleiche Jesus, der für dich gezahlt hat, für dich auch gezahlt hat. Und weil wenn die vor Jesus steht und sagt, ich habe dich so lieb, Herr, du hast zahlt für mich, Jesus sagt, danke, du bist mein geliebtes Kind. Was? Die da? Die da? Sie ist geliebtes Kind? Ja, genau wie du auch. Aha. Ihr Lieben, das tut uns so gut, dass wir das erleben. Ich bin nicht allein. Jesus hat nicht nur für mich gezahlt, sondern auch für andere. Ich glaube, dass Jesus uns Abend mal darum gegeben hat, damit wir das nicht vergessen. Liebe, Annahme und Vergebung, das sind die wichtigsten Güter, die wir den anderen geben können. Und diese Sachen habe ich alle gefunden. Wo? In der Kirche. In der Kirche. Weil da Menschen zusammenkommen, die alle davon leben, dass der gleiche Christus für sie gezahlt hat. Ausserdem, wenn Jesus zurückkommt, heisst es in der Bibel, dann kommt er zu seiner Brut zurück. Nicht zu seinem Harem. Zu seiner Brut. Schaut, wir leben in einer Welt, wo man sich die Annahme von anderen ständig erwerben muss. Durch Leistung, durch gutes Aussehen, durch Gefälligkeiten. In unserer Welt da werden Unterschiede gemacht nach Herkunft, nach Stand, nach sozialem Status. In dieser Welt wirst du eingeordnet nach Gaben, nach Intelligenz, nach Ausbildung. Es gibt einen Ort auf dieser Welt, wo da alles keine Rolle spielen sollte. Gemeinde, Kirche. Der Paulus sagt im Galaterbrief, im 3. Kapitel, Galater 3, 27 bis 28, ihr seid alle, nochmal, ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Ihr alle habt Christus angezogen, da gibt es nicht Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, da gibt es nicht Männer und Frauen, ihr seid alle einer. In Christus Jesus. Natürlich gibt es Männer und Frauen in der Gemeinde. Natürlich gibt es Sklaven und Freie in der Gemeinde. Natürlich gibt es Griechen und Juden in der Gemeinde. Aber was Paulus meint, ist, da zählt alles nicht. Das spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle, wo du herkommst. Spielt keine Rolle, wer dein Stand ist. Spielt keine Rolle, was dein Geschlecht ist. Entscheidend ist, du gehörst Christus und ich auch. Und darum gehören wir zusammen. Die Berufung zu leben, anderen in dieser Annahme zu begegnen, um das geht es. Und diese Annahme hier zu finden, das macht die Gemeinde zum coolsten Ort auf der Welt. Schaut mal ein bisschen rum. Schaut euch mal ein bisschen die Leute an, die heute Morgen da sind. Ja, schaut ein bisschen rum. Schaut alle immer auf mich. Schaut mal ein bisschen rum, wer da so ein bisschen da ist. Welche von diesen Leuten hättest du dir ausgesucht, um mit dir zusammen zu sein? Wahrscheinlich die wenigsten. Ja? Einfach so, oder? Wenn ich nicht gläubig wäre, ich hätte wahrscheinlich keinen von euch je kennengelernt. Ihr mich auch nicht. Vielleicht denkt ihr jetzt, ich wäre das schön gewesen. Aber jetzt gibt es mich halt und jetzt bin ich da, oder? Das ist, schaut mal, das ist so gestört, oder? Wo auf der Welt findest du einen Ort, wo Generationen, wo die verschiedenen Generationen so einfach miteinander zusammenleben? In der Gemeinde. Wo generationenübergreifend geschaffen wird. Wir reden heute so oft von, auch in der Gesellschaft, wir müssen wieder Generationen zusammenführen und so weiter. Und ich denke, fragt doch einmal uns, wie wir es machen. Ich glaube, ihr könntet viel von uns lernen. Wir wären ja noch so parat zu helfen und unser Know-how auch einzubringen. Gemeinde, wo Annahme und Vergebung lebt, ist der coolste Ort, den es gibt. Aber die Gemeinde bleibt nicht da stehen. Zweiter Punkt. In der Gemeinde habe ich Menschen gefunden, die mir geholfen haben, mein Potenzial zu entfalten. Kirche ist der Ort, wo du Menschen findest, die an dich glauben. Der Petrus sagt im 1. Petrusbrief Folgendes. Er sagt, jeder von euch hat die Gabe von Gott empfangen. Jeder von euch. Lernt einander damit zu dienen. Mir gefällt Kirche, weil Kirche Menschen hilft, ihr von Gott gegebenes Potenzial zu entdecken und zu entfalten. Das ist eine Ureigenschaft Gottes, dass er Menschen befähigt, ihr Potenzial zu entdecken. Das ist eine Linie, die sich vom Alten Testament, vom Anfang durchzieht, bis ins Neue Testament durch. dass Menschen ihr Potenzial entfalten. Und immer, wenn das passiert, braucht Gott andere dazu. Ein Mose lernt, sein Potenzial zu entfalten. Der Jitro, sein Schwiegervater, hilft ihm dabei. Das ist ein Josua, der lernt, sein Potenzial zu entfalten. Der Mose ist sein grosser Mentor. Da ist ein Esther, wo durch ihren Onkel, den Mordechai, den entscheidenden Support überkommt. Da ist im Neuen Testament Jesus, der seine Jünger ausrüstet. Da ist ein Barnabas, der sich um den Paulus kümmert. Ein Paulus, der sich um den Timotheus kümmert und so weiter. Immer, wenn Menschen angefangen haben, ihr Potenzial zu entdecken, hat Gott andere gebraucht, die dabei geholfen haben. Und schlussendlich geht der Paulus so weit, dass er am Timotheus schreibt, genau da ist deine Aufgabe. Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, dass vertraue treuen Menschen an, die fähig sind, wieder andere zu lehren. Gib weiter, was du hast. Befähig andere. Und die Kultur der Befähigung ist es, die die Gemeinde prägen soll. Ich habe immer wieder die Befähigung in der Gemeinde auf ganz unterschiedliche Art und Weise erlebt. Ich treffe Gedarmbirn, noch bevor ich auf eine Bibelschule bin, habe ich dürfen meine erste Predigt halten. Die haben mich einfach predigen lassen. Ein junger Schnaufer mit krumm aus den Windeln raus. Frisch gläubig. Und ich durfte auf die Kanzel und eine Predigt halten. Und wenn ich habe letzte eine von diesen Predigten gehört habe, was habe ich denen für einen Kabis erzählt? Und die haben zugelassen. Und haben mir nachher gesagt, er hat uns bewegt, er hat uns berührt. Ich frage mich, was berührt hat, aber ich würde das nie mehr so halten, wenn ich nie mehr so sage, was ich hier gesagt habe. Das zu erleben, das sind Menschen, die glauben an mich und die sehen etwas in mir, was ich noch gar nicht sehe. Das hat mich beflügelt. Das war mein Pastor, wo ich wichtige geistliche Veränderungsprozesse erleben durfte, weil er mir den entscheidenden Punkt angesprochen hat und zur Veränderung herausgefordert hat. Es war eine alte Frau in der FG Rinneck, Ruth Ambühl, wo mir, kurz nachdem ich gläubig geworden bin, hat sie mir zwei Bücher in die Hand gedruckt. «Glühende Retterliebe» von Oswald Sanders und «Kein Opfer zu gross» von Biografie von Charles T. Studd. Die beiden Bücher habe ich gelesen, die haben mich tief bewegt, haben den Wunsch in mir geweckt, ich will Menschen für Jesus gewinnen. Ich will Menschen für Jesus gewinnen. Es waren Christen, wo ich meine musikalische Ader entdeckt habe und gewagt habe, für Jesus einzusetzen. Es sind Jugendliche in der IG Wettingen gewesen, wo mir meine Scheu vor dem Wintersport genommen haben. Wir sind an einem IG-Wochenende, ich war Praktikantli dort in der Gemeinde, frisch von der Bibelschule. Ich hatte meine Ski noch, irgendwie so 15 Jahre alte Pommes-Frites-Ski. Und sie kreisen, wir gehen an einen Snow-Weekend, kommst du auch mit? Und ich konnte natürlich nicht Nein sagen. Als Praktikant musste ich ja gehen, vom Job her, und habe gesagt, ja, ich komme auch und ich wäre der Einzige gewesen, der Ski dabei hatte. Dann haben die gesagt, nein, du nimmst keine Ski mit, wir organisieren dir ein Snowboard. Dann haben die mir ein Snowboard organisiert. Ich habe gedacht, das kommt eh nicht zustande. Und bin dann recht cool gewesen. Und dann haben die mir ein Snowboard organisiert. Und die haben mir ein ganzes Wochenende lang haben die mir gelernt, Snowboard zu fahren. Die Jungen. Heute würde ich nicht, ich würde heute keinen Wintersport machen, wenn die mir nicht gelernt hätten, Snowboard zu fahren. Ihr Lieben, ich glaube, die Gemeinde, Kirche, ist die Befähigungsanstalt Gottes. Da glaube ich ganz fest. Leider ist sie da oft nicht. Leider, statt dass Menschen befähigt werden, werden sie oftmals in der Gemeinde deckelt. Statt dass sie gross werden können in der Gegenwart von anderen, werden sie klein gehalten. Sie könnten ja so stolz werden und überheblich, gell? Oder sie könnten ja vielleicht sogar mich überholen. Und das wäre gar nicht gut. Wo immer die Gemeinde sich so darstellt, wo der Geist vom Tunnenheben herrscht, da glaube ich, geht sie am Willen Gottes vorbei. Wisst ihr, ich bin ganz fest davon überzeugt, Gott stellt sich die Gemeinde anders vor, als ein Ort, wo Menschen aufblühen können. Als ein Ort, wo Menschen gross werden können, wachsen können. Es ist interessant, der Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 15, Vers 5, Gott sei ein Gott der Ermutigung. Ein Gott, der fördert. Darum ist für mich die Befähigungs- und Ermutigungskultur, die in einer Gemeinde eben da ist oder nicht da ist, immer auch ein Spiegel vom Gottesbild, das in dieser Gemeinde herrscht. Eine Gemeinde, wo die Leute gross werden können, das ist eine Gemeinde, die ein Gottesbild hat. Gott ist ein Gott, der ermutigt. Gott ist ein Gott, der aufbaut. Gott ist ein Gott, der gross denkt von Menschen. Eine Gemeinde, die Leute drinnen behalten, klein macht, nicht wachsen lässt. Das ist eine Gemeinde, die ein Gottesbild hat, das heisst, Gott ist ein Gott, der kontrolliert. Gott ist ein Gott, der unterdrückt. Ich kann mich erinnern, in Wilchingen in der Gemeinde haben wir am Abend darüber diskutiert, ob wir als Gemeindeleitung eine bestimmte Person einsetzen in einen Dienst. Die Diskussion ist hin und her in der Gemeindeleitung, dafür und dawider. Und ich weiss noch, wie unser Vorsitzender dort, mal der Walter Schwanninger, wie er mitten in die Diskussion ihnen gesagt hat, Kollegen, man kann doch auch in einer Aufgabe wachsen. Lasst uns doch Jesus und dem jungen Mann jetzt etwas zutrauen. Und das war wie eine Bombe. Es hat mich so getroffen. Ich habe dort gedacht, genau, um da geht es doch. Jesus und dem anderen etwas zutrauen. Vertrauen haben in Menschen. Glauben an andere. Ich wünschte, ich könnte heute sagen, dass ich die Kultur der Ermutigung seitdem immer selber gelebt habe. Mir ist das nicht immer gelungen. Oft bin ich der Bremser ist. Gott sei Dank ist Jesus mit denen, die ich bremst habe. Und die ich nicht gross von ihnen denken oder die ich nicht gross werden lassen. Gott sei Dank ist Jesus mit denen gleich ans Ziel gekommen. Und immer wieder möchte ich mir fragen, ich will andere fördern. Grossdenken von anderen. Anderen eine Plattform geben, dass sie Sachen ausprobieren können. Übrigens, da darf einmal etwas in die Hose in der Gemeinde. Das ist überhaupt nicht schlimm. Es macht gar nichts. Wenn einmal etwas nicht so geratet, wie wir es uns wünschen, spielt keine Rolle. Wichtiger, als dass es immer perfekt ist, ist doch, dass Leute etwas ausprobieren, oder? Ja oder nein? Ja. Viel wichtiger. Viel wichtiger, dass Leute etwas ausprobieren können, auch wenn es ihnen nicht geratet, als dass es schon das erste Mal perfekt wird. Bei den Frauen geratet auch nicht jedes Menü aufs erste Mal schon. Super, oder? Und was machen wir Männer? Wir essen es gleich. Wir essen es gleich. Wenn ihr uns fragt, wie schmeckt es da, sagen wir, interessant. Viel wichtiger, dass man etwas ausprobieren kann, als dass es gerade schon perfekt ist. Wo da in einer Gemeinde stattfindet, wo Leute ihr Potenzial entfalten können, wo die Befähigungskultur da ist, dort wird die Gemeinde dynamisch. Dort wird die Gemeinde dynamisch. Dort passiert etwas. Da entfaltet sie eine ungeheure Kraft und sie kann zum Schlüsselfaktor werden für die Zukunft von Menschen. Manchmal sogar richtungsweisend im Fall. Ihr kennt, ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gesagt habe oder ob ich das zu Fisch gesagt habe. Die grossen Leute auf der Showbühne heute, wisst ihr, wo viele von denen gelernt haben zu singen? In der Kirche. Geht mal Biografien lesen von Whitney Houston, von Jennifer Hudson, von anderen Leuten, die heute grosse Leute sind und tolle Stimmen haben. Und der, wo hat sie das erste Mal gesungen? Im Chor von ihrer Kirche. Und dann sagen mir die Leute immer, das erstaunt mich so, dass die das erste Mal in der Kirche gelernt haben zu singen. Und ich denke immer, mich erstaunt das überhaupt nicht. Hoffentlich. Hoffentlich ist das so. Zum dritten und letzten, wieso dass ich Kirche cool finde. Ich finde Kirche cool, weil Kirche der Ort ist, wo Gott sich will offenbaren und wo er will dadurch wirken. Gott will sich durch Gemeinde offenbaren und Gott will durch Gemeinde wirken. Schaut, ich treffe immer wieder Leute, die mir sagen, ich kann Gott auch in der Natur arbeiten. Ich kann ihm auch in den Bergen begegnen und so weiter. Und natürlich, mir ist das klar, Gott ist nicht an einen Ort gebunden. Aber Gott hat sich entschieden, dass er sich in der Gemeinde will offenbaren. Der Paulus sagt im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 17, ganz etwas Interessantes. Der Paulus sagt dort, ich bete darum, dass ihr gemeinsam mit allen Gläubigen erfassen könnt, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe Gottes ist. Und dass ihr gemeinsam mit allen Gläubigen die Erkenntnis übersteigende Liebe Christi erkennen könnt. Gemeinsam mit allen Gläubigen, mit allen Heiligen, gemeinsam. Gemeinsam. Das heisst, es gibt Sachen, die kann man nur gemeinsam mit anderen lernen. In der Gemeinschaft mit anderen. Gott will sich in der Mitte der Gemeinde offenbaren, will zeigen, wie er ist. Und da ist es, was Kirche so cool macht. In der Gemeinschaft mit anderen offenbart sich Jesus. Wir lernen uns selber erst im Miteinander mit anderen so richtig kennen. In Freundschaft, aber auch in Konflikt. Wir lernen nie mehr über Jesus, über seine Vergebung, seine Barmherzigkeit, seine Treue, als im Miteinander mit anderen. Darum hat Gott gemeint, Kirche bewusst ins Leben gerufen. Es ist der Ort, wo wir als Christen lernen können, wie Gott ist. Ich sage immer, darum braucht es auch die in der Gemeinde, die dich nervt. Die braucht es. Wie willst du denn Geduld lernen, wenn niemand da ist, der dich nervt? Ja, da ist es so. Da ist es so. Und manch einer, der mich nervt, Leck, hat es Leute gegeben, die mich genervt haben. Und wisst ihr, was meine Frau einmal sagt? Du hast schon recht, Anni, aber du brauchst den. Dann lächelt sie so, du brauchst den. Dann denke ich, ja, hast ja schon recht, aber müsstest du mir es jetzt auch nicht gerade sagen. Aber es ist so, schaut. Wie wollen wir Geduld lernen? Wie wollen wir Liebe lernen? Wenn nicht Menschen da sind, die uns Geduld kosten, wo es nicht so einfach fällt, sie vielleicht einfach so gerade zu lieben. Aber in all dem drin lernen wir etwas über Jesus. In einem von seinen Liedern sagt der amerikanische Bluesmusiker, der Cap Mo, singt in einem von seinen Liedern, ich lerne etwas über die Liebe, die mein Vater zu mir hat, wenn ich ihn dabei beobachte, wie er meine kleine Schwester auf den Knien hat. Versteht ihr das? Ich lerne etwas darüber, wie mein Vater, über die Liebe von meinem Vater zu mir, wenn ich ihn dabei beobachte, wie er meine kleine Schwester auf den Knien hat. Und oftmals denke ich, ich lerne etwas über die Liebe Gottes zu mir, wenn ich sehe, wie er mit anderen Menschen umgeht. Was ist da anders als Gemeinde? Was ist da anders als Kirche? Wo ich gemeinsam mit anderen Gläubigen Dimensionen der Liebe Gottes erkenne. Darum bin ich ein Fan von Kirche. Weil ich da mit anderen und an anderen lernen kann, wie Gott ist. Kirche ist nicht nur der Ort, wo Gott sich darin offenbaren will, sondern Kirche ist auch das Werkzeug, wo Gott in dieser Welt sich will zeigen. Petrus sagt, 1. Petrus 2, Vers 9, ihr seid ein königliches Priestertum, um anderen die Tugenden Gottes zu verkündigen. Petrus zitiert da eine Aussage aus dem Alten Testament, wo Gott ursprünglich an Israel richtet. Israel hat die Aufgabe gehabt, dieser Welt zu zeigen, wer und wie Gott ist. Wo Israel den Messias ablehnt, verliert das Volk die Berufung. Das macht Jesus deutlich in Matthäus 21. Und bis Israel wieder eingesetzt wird in diesen Dienst, wiederhergestellt wird in diesen Dienst. Bis dahin hat Jesus gemeint, uns, Kirche, mit diesem Auftrag betraut, zeigt dieser Welt, wie ich bin. Jesus möchte der Welt zeigen, wie er ist. Durch Gemeinde, durch Kirche. Und Teil von dem Auftrag zu sein, das ist etwas vom Grössten, vom Aufregendsten, vom Spannendsten, was es gibt. Im Moment ist Real Life Kurs. Eben, das ist etwa der 20. Kurs, glaube ich, den ich halte. Jedes Mal vor dem Kurs denke ich, ah, schon wieder Real-Life-Kurs, wieder das Gleiche erzählen, immer die gleichen Themen, Basics wieder. Und jedes Mal gehe ich nicht wirklich mit Begeisterung in den Kurs hinein. Ich kenne das jetzt einfach. Aber am Abend, am ersten Abend, wenn die Leute da sitzen und ich merke, da kommen Menschen, die haben Interesse, die haben Fragen, die kennen Jesus noch nicht, dann packt es mich dermaßen. Das packt mich. Und ich merke, wenn ich anfange zu erzählen und mich selber höre reden, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich das sage, aber dann übernimmt es mich völlig. Da kommt mir so eine Begeisterung für das Evangelium, für all das, was Jesus ist und möchte tun, dass ich mich selber fast nicht mehr kenne. Teil von dem Auftrag zu sein, dass Menschen dürfen sagen, hey, es gibt einen Gott und der hat dich gern. Der hat dich gemacht, so wie du bist. Er ist interessiert an dir. Lass dich doch auf ihn ein. Das ist etwas vom Besten, was es gibt. Wir sind in den letzten Jahren immer wieder Menschen begegnet, die einem Christsein den Rücken zugewendet haben, die mal gut mit Jesus gestartet sind, aber irgendwo unterwegs auf der Reise sind sie ausgestiegen. Eine der Ursachen sind die vielen, vielen Biografien negative Erlebnisse gewesen mit der Kirche, mit der Gemeinde. Ich habe auch als Pastor nicht immer nur positive Sachen erlebt in der Gemeinde. Da hat es Mengenschlag unter Gürtellinien auch gegeben. Trotzdem bin ich ein Fan von Gemeinde geblieben und bin begeistert als Pastor. Warum? Weil in der Gemeinde Menschen sind, die mich annehmen, wo ich Sünder unter Sünder sein darf. Und gemeinsam mit anderen Sündern, da wären jetzt eben ihr. Gott darf begegnen. Ich als Sünder mit anderen. Das begeistert mich. Weil ich in der Gemeinde Menschen gefunden habe, die an mich glauben. Weil ich erlebe, was Jesus aus Menschen machen kann, die Hilfe erleben im Entdecken und Entfalten von ihrem Potenzial. Und weil die Gemeinde der Ort ist, wo Jesus sich offenbaren und wo er dieser Welt will zeigen will, wie er ist. Lass mich schliessen mit einem Zitat vom Watchman Nee. Ganz ein berühmter chinesischer Christ, einige von euch kennen, haben sicher Bücher von ihm gelesen. Der Watchman Nee hat Folgendes gesagt. Gemeinschaft bedeutet neben anderen Dingen, dass wir bereit sind, Christus von anderen zu empfangen. Andere Gläubige dienen mir mit Christus und ich bin bereit, das anzunehmen. Darum bin ich ein Fan von Gemeinde. Das ist der Grund, warum ich Kirche cool finde. Weil ihr mir mit Christus dienet. Weil ihr mir Christus zeigt. Im Zusammensein, im Miteinander, auch in den Konflikten, die es vielleicht einmal gibt. Weil da Christus gross wird. Weil du mir dienst mit Jesus. Ich hoffe, du findest Kirche cool. Immerhin, muss man ja sagen, Kirche war Gottes Idee. Das ist ja nicht auf unserem Mist gewachsen. Kirche. Dass wir gefunden haben, das wäre doch eine gute Idee. Das ist seine Idee. Und ich glaube, Gott hat sich auch etwas gedacht dabei. Übrigens, ich glaube auch, Gott hat sich etwas gedacht dabei, dass du genau in dieser Kirche bist. Und der andere auch. Gott weiß schon warum. Amen.